Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Hallo zusammen, wir sind heute wieder in Bern. Ich bin heute mit dem Zügli schon am Morgen. Mein Maul ist jetzt auch eingeredet. Schon, ich bin jetzt so der Morgensprecher. Und ich habe mich so gefreut, die Gasse hier abzulaufen mit diesen schönen Flaggen, die jetzt hängen. Und Blumen, die draussen sind.
Hast du auch noch wegen der Bea?
Ist noch Bea?
Ja, genau. Da hängen sie auch bei Fahnen auf.
Ja, und ich freue mich nämlich, unser nächster Live-Anlass, den wir haben, ist auch in Bern. Denkweise. Und zwar, genau. Priska, wenn ist das?
Am 7. Juni, am Freitag, 7. Juni. Können wir doch hören. Man kann entweder einfach hören oder noch essen dazu. Ist ein ganz spannendes Programm. Besonders freue ich mich nicht nur auf unseren Auftritt, natürlich, sondern auch auf einen Agent, der kommt. Ein Ex-Game-Agent.
Sehr gut. Und heute musst du Tickets kaufen.
Auf? Ja, auf Eventfrog.
Okay. Ja. Gut. Ja, dann schauen wir, was unser neuer Fall heute bringt.
Ja, in der heutigen Folge geht es um eine Kampfansage gegen geistigen Zerfall.
Und Tanja stellt uns den Fall Mimi Memory vor.
Genau. Ich habe zuerst eine Frage, ein paar Fragen. Nur mal, um so ein bisschen euer Gehirn aktivieren. Mhm. Wisst ihr noch die Festnetznummer von eurem ersten Freund? Ich meine, wir sind noch in dieser Zeit aufgewachsen, wo man noch kein Handy hatte, darum sage ich Festnetznummern. Okay. Ist das noch jemandem bekannt?
Ja, also ich habe die Festnetznummern, sogar deine. Ja, deine habe ich sogar noch auswendig. Ja,
hoffentlich, ich bin jeden Tag etwa 3 Stunden an.
Ja.
Ja. Genau.
Das war der Tommy. Nein, aber er hat auch immer mir angerufen. Ich müsste jetzt ihn fragen, ob er sie von uns noch weiss. Es ist nämlich seit immer noch die gleiche Telefonnummer bei Mami daheim. Da hat man noch müssen heim anrufen und durch die Hürden der Eltern durchgehen.
Aber du weißt vielleicht noch den Namen von deinem Turnlehrer im Gimmer?
Der Bachmann. Haben wir ihm gesagt. Der Bachmann. Den Vornamen weiss ich nicht mehr.
Also, haben wir bestanden?
Ja, die haben beide einen Punkt.
Ja.
Gut, aber in unserem Fall geht es nicht um euch, sondern um Mimi. Und Mimi ist 47 und sie hat kennengelernt, weil sie ist in die Villa Margherita gekommen. Und zwar mit folgendem Problem. Sie hat gesagt, sie ist total besorgt, weil sie in letzter Zeit das Gefühl hat, alles zu vergessen. Also so ein bisschen in dem Sinn, so Hilfe, wo ist wieder der Schlüssel und das Portemonnaie oder oh Mist, jetzt habe ich noch den Computer daheim vergessen, hat er doch dringend gebraucht. Oder Gott, wie ist es wieder die Lehrerin von meiner Tochter, die ich da im Mikro hat getroffen. Einfach solche Sachen, das stresst sie wirklich zunehmend. Und sie erwähnt aber auch, dass sie zusätzlich sehr besorgt ist, weil ihre Mutter relativ früh an Demenz erkrankt ist. Und sie sagt, sie denke so mit 70 jetzt angefangen. Und sie hat es eben auch gepflegt und hat mitbekommen, wie eben wirklich so eine geliebte Person immer mehr und mehr im Alltag nicht mehr zurechtgekommen ist. Und sie kann nicht mehr schlussendlich erinnern. Und das hat sie richtig fertig gemacht.
Ja, das ist, Demenz ist mega brutal, irgendein unaufhaltsamer Prozess, wenn es mal los ist gegangen. Und die Leute leben ja wie in ihrer eigenen Welt, abgeschottet von allem rundherum.
Genau, und es ist tatsächlich so, dass die Krankheit Demenz in der Regel progressiv und irreversibel verläuft. Also es ist unaufhaltsam, wird immer schlimmer und ist eigentlich nicht heilbar.
Ich erinnere mich da auch an meine Grusi, wo hoch betagt, sie war 96 im Heim, uns gefragt hat, weil sie nichts anderes mit gewusst hat, zu fragen, wieso wir so weisse Zähne haben, können wir ein Biss haben. Und trotzdem wird im Alltag oder in der Familie das Thema wenig besprochen. Ich finde es jetzt super, dass wir uns voll das Thema reingeben. Und es nimmt mich Wunder, was Mimi sonst noch so erzählt hat.
Ja, die Mimi ist eigentlich putzmunter und außer ihrer Vergesslichkeit hat sie noch gesagt, sie schlafe ein bisschen schlechter als in den Jahren vorher und sie hat aber auch so eine Uhr, wo sie morgen drauf schaut und sieht, sie hat praktisch keine Tiefschlafphase mehr oder nur noch eigentlich nicht so lange. Zyklen, also ihre Menszyklen sind unregelmässig, aber sie ist eigentlich auch noch froh, nicht jeden Monat eine Blutung zu haben. Also sie hat Menz so alle 3 bis 4 Monate noch, hat sie erzählt. Sie schwitzt ein bisschen mehr, vor allem nachts. Und manchmal hat sie auch so leichte Wallungen, immer im dümmsten Moment, nämlich im Restaurant. Aber sie hat jetzt auch gemerkt, vor allem wenn sie scharf hat gegessen, und das tut sie jetzt ein bisschen vermeiden. Gut, also unterm Strich, der Leidensdruck ist nicht gross. Sie hat keine Kinder, und das ist gewollt, so hat sie betont. Und sie lebt als glücklicher Single, geht viel auf Reisen, fühlt sich doch manchmal ein bisschen einsam. Und dann tut sie sich auch mal so in Pilates-Retreats, wo sie wieder Leute trifft und sich austauschen kann.
Das ist übrigens, wenn man mal jemanden sucht, würde ich allen empfehlen, aus einem Retreat, ob sie Pilates oder Yoga. Das ist eigentlich der beste Art zu reisen und Leute kennenzulernen. Das aber das nur nebenbei.
Genau, wir haben einen schönen Ausblick, oder, im Juni.
Ja, nach Zypern.
Ja. Gut, zurück zu Mimi. Sie hat noch angegeben, dass sie einen leicht erhöhten Blutdruck habe, anscheinend. Also sie weiß jetzt auch nicht genau, sie nehmen keine Medis und sie rauche halt. Sie hat es schon reduziert, aber immer noch 5 bis 10 Zigaretten pro Tag. Auf die Waage stehen sie prinzipiell nie. Aber sie musste kürzlich eine Jeans so grösser bestellen. Das hat sie schon ein bisschen genervt. Und ja, also sie wirkt sehr besorgt während dem Gespräch. Das hat sie immer wieder gesagt, dass wegen ihrer Demenz ist immer wieder auftaucht. Also
speziell noch, sie kommt ja zu dir als Gynäkologin. Und so wie ich es verstanden habe, ist ihre Hauptangst, dass sie bereits erste Symptome von einer Demenz hat.
Ja, genau.
Wenn wir mal schauen, was das überhaupt bedeutet, also in der Definition.
Mhm. Also, da habe ich also etwas vorbereitet. Demenz kennzeichnet durch eine chronische Abnahme von der geistigen Leistungsfähigkeit. Und zwar nicht einfach mal so nach einer schlechten Nacht, sondern über eine Zeitdauer von mindestens 6 Monaten. Das ist wichtig zu wissen. Und der Hintergrund oder die Ursache ist eine Schädigung von der Nervenzellen im Bereich von der Hirnrinde.
Ja, genau. Also Demenz ist eine chronische, nicht übertragbare Erkrankung. Und so, wie häufig kommt es vor? Also bei 10 von 100 Frauen über 65-jährig wird im Verlauf des weiteren Lebens eine Demenz diagnostiziert. Und weltweit beträgt die Demenzprävalenz, also so weltweit bei Frauen und Männern, über 65-jährig ist schätzungsweise 7% an Demenz erkrankt. In unseren Ländern, also Industrieländern, sogar mehr, 8-10% gibt es an.
Warum?
Und ja, eben aufgrund von der höheren Lebenserwartung bei uns.
Genau, das ist ja so, dass, wie du gesagt hast, die Leute immer älter werden. Darum gibt es auch in diesem Bereich mehr Neuerkrankungen, also mehr als Sterbefälle. Also das heisst nicht, dass man ist nicht eine tödliche Erkrankung, sondern man kann die dann bis zum Tod eigentlich haben. Und es gibt aktuell noch kein Medikament gegen Demenz. Darum wird die Zahl von diesen Erkrankungen bis zum Jahr 2050 etwa um ein Drittel weiter ansteigen. Das ist eine rechte Anzahl. Es kommt also sehr häufig vor und wird noch häufiger vorkommen. Ja, das ist so ein bisschen zu betonen, dass es ein wichtiger Fall ist mit unserer Mimi. An was leiden jetzt die Patienten? Wie äußert sich so eine Demenz?
Also sie verlieren die geistige Leistungsfähigkeit, zum Beispiel eben das Gedächtnis. Und vor allem, was typisch ist, ist, dass es zuerst das Kurzzeitgedächtnis betrifft, mit der Zeit aber dann zunehmend auch das Langzeitgedächtnis. Aber häufig, also ich weiss das jetzt von meiner Grossmutter auch, die erinnert sich sehr gut an ihre Jugend, an die Lieder von ihrer Jugend. Aber sie kann manchmal im Gespräch, also die dreimal fragen, wie es den Kindern geht oder so. Also das Kurzzeitgedächtnis ist häufig als erstes betroffen. Und Kommunikation ist beeinträchtigt, die Sprache kann beeinträchtigt sein, Aufmerksamkeit und auch die Orientierung im Raum, also dass man vielleicht an einem Ort herläuft und dann nicht mehr zurückfindet, ist auch etwas Typisches. Und Probleme kann man nicht mehr gut lösen und ja, argumentieren, fokussieren, einfach all das, was das Hirn dazu braucht.
Ich habe gerade erst letzte mit einem Arzt von so einer Memory-Klinik, das ist eine Klinik oder ein Teil in einem Spital, wo eben die Diagnose möglichst sicher versucht zu stellen mit ganz aufwendigen Tests, gehört auch zum Teil ein MRI dazu. Und mit dem konnte ich reden und es hat mich spannend gedacht. Er hat gesagt, eigentlich ist, wenn sie sich so zeigt mit den Symptomen, die du jetzt genannt hast, ja, ist das eigentlich schon das Spätstadium von der Erkrankung, also jetzt von der Alzheimer-Erkrankung. Also die zeigt sich Jahre bis Jahrzehnte voran, läuft das ab. Und man merkt es eigentlich erst, wenn eine gewisse Hirnmasse geschrumpft ist. Und in diesen Memory-Kliniken kann ich mir dann sagen, das ist wirklich, da nimmt sich ein Arzt oder ein Psychologe, Psychiater noch Zeit. Das geht etwa 3 Stunden. Und da wird dann alles ab verschiedene Bereiche von der Hirnleistung getestet, also das Gedächtnis, an was erinnert man sich noch, als Jahr, an Tag, auch die Sprache, kann man noch super schreiben, Denkabläufe werden abgecheckt, also kann ich noch so Handlungsabläufe machen. Man tut zum Beispiel ein Blatt falten, muss dann mit der rechten Hand nehmen, auf die Schoß nehmen und dann wieder im Arzt zurückgeben. Das sind so Abläufe und eben motorische Sachen, Reaktionsfähigkeit. Ja, es war noch anspruchsvoll gewesen. Es gibt auch Mathe-Aufgaben. Man muss auch sich Zahlenreihen merken und Hinterzieh reden. Man muss zig Begriff
Hinterzieh reden?
Hinterzieh reden, also Hinterzieh ablaufen. Also. So wie 1, 2, 3, aha, so. Oder? Du musst sagen 1, 2, 3, nachher sagt er vielleicht 5, 6, 9. Dann musst du 9, 6, 5 ja. Nachher. Das genau, ist also Hinterzieh zählen, ja. Also nachher sagen.
Ich meine, das ist das Wort Hinterzieh, wenn zum Beispiel Anja ist, Aina.
Mal, das musst du auch machen.
Ah, ehrlich? Oh Gott.
Du musst auch Hinterzieh, wirklich. Also es ist recht anspruchsvoll. Es geht natürlich nicht darum, dass man bei den komplexen Sachen alles muss können, aber man tut dann quasi sagen, ist es altersgerecht?
Ja, ja, so ein Punktesystem.
Genau,
ja.
Es gibt ein Punktesystem. Und das ist wirklich sehr,
sehr gut, ja. Sehr ja. Mein Papi war auch so in einer Memory-Klinik und liebe Grüße.
Für Autoswiss.
Podcast.
Oder für Autoswiss?
Nein, noch nicht. Er ist noch nicht 75, aha. Aber einfach, ja, weil ja, auch sein genau, familiär ein bisschen betroffen ist mit Alzheimer. Hat er gefunden, wollte sich das abklären.
Aber häufig ist ja tatsächlich im Zusammenhang mit dem Autoausweis, wo das aufpoppt, das habe ich im Fall auch nicht gewusst.
Genau, genau.
Also ich lerne bei jeder Folge etwas dazu, was sicher gut ist.
Siehst, jetzt ist noch nicht fertig, ich habe noch ganz viel. Oh. Also wir wissen jetzt, was Demenz ist, wie sie diagnostiziert wird und dass es über 65-Jährige fast jeden 10. Mensch betrifft. Und jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen daran gehen, Ursachen, Risikofaktoren zu besprechen mit euch. Und eben sicher auch so ein bisschen anzuschauen, was kann man auch dagegen, könnte man etwas dagegen machen. Nehmen wir mal bei den Ursachen an, Janine.
Ja, das machen wir doch. Es gibt nämlich grob etwa 3 Einteilungen. Also Demenz selber fasst etwa 50 Erkrankungen zusammen und Demenz bei Alzheimer-Krankheit, die macht etwa 65% von diesen Erkrankungen aus. Das ist die häufigste Form.
Alzheimer-Demenz.
Genau, darum redet man von Alzheimer oft auch, wenn man eigentlich Demenz als Überbegriff meint.
Aber es gibt auch noch Arterienverkalkung, wenn Gefäße also betroffen sind.
Es gibt Blutgefäße im Hirn, die betroffen sind. Das ist dann die vaskuläre Demenz. Also das kann sein, dass sie Schäden hatten durch einen Schlaganfall. Oder wie du gesagt hast, wenn Gefäße, ja, man sagt dann verkalken, also enger werden, Ablagerungen haben. Einfach, es fasst alles zusammen, was die Durchblutung im Hirn minimieren. Und dann ist sie natürlich weniger gut versorgt. Und ja, kann darum weniger Funktion erbringen. Und dann gibt es Demenz mit anderen Krankheiten kombiniert. Also zum Beispiel Parkinson-Demenz ist typisch. Es gibt auch eine Demenz vom chronischen Alkoholkonsum, also wo man eigentlich toxische Schäden hat im Hirn. MS, also Multiple Sklerose, hat auch eine Form von Demenz. Oder zum Beispiel einen schlimmen Vitamin B12-Mangel kann sich auch wie eine Demenz äußern.
Hey, und was ich noch gefunden habe, Vitamin B1-Mangel, das Korsakoff-Syndrom, macht auch Vergesslichkeit, gibt verschiedene.
Genau, B-Vitamin ist ein ganzes Orchester, also auch das B3 spielt eine Rolle. Ich hätte B12 ist einfach so anerkannt, schulmedizinisch.
Ja, ja, Alzheimer, allseits bekannte Krankheit, das kommt zum Absterben von Nervenzellen. Und man weiss eigentlich nicht wirklich ganz genau, wieso. Es gibt verschiedene Theorien. Man geht davon aus, dass es eine genetische Komponente gibt. Also es gibt auch ein Gen, das man mittlerweile auch testen kann. Weil man einfach, also man hat schon lange gesehen, dass es familiäre Häufungen gibt. Also bei 5-10% von allen Betroffenen hat jemand schon Alzheimer in der Familie gehabt, wenn er es dann selber bekommt. Und es gibt aber auch den Zustand zum Beispiel nach einem Schädel-Hirn-Trauma, nach einem Unfall zum Beispiel oder gewisse Stoffwechselerkrankungen. Dort kommt dann der Blutzucker und das Cholesterin ins Spiel.
Risikofaktoren sind für eine Alzheimer.
Genau, da können wir dann auch nochmal ausführen.
Genau, sie decken sich ein bisschen mit Risikofaktoren für eine Demenz natürlich. Genau. Tipptopp. Ja, eben, wir haben ja gesagt, die zwei typische Ursachen von einer Demenz sind Erkrankungen der Blutgefäße, die ja eben eine grosse Rolle spielen beim Versorgen von diesen Nervenzellen. Und da möchten wir jetzt noch ein bisschen mehr reintauchen. Und mir nimmt vor allem Wunder, ob ihr wisst, warum 60% von allen demenzerkrankten Frauen sind. Und zwar sind Frauen in jedem Lebensalter mehr betroffen als Männer.
Also nicht nur, weil sie älter werden, haben sie es häufiger, sondern in jedem Lebensalter haben sie es häufiger.
Also schon im Alter, aber nicht, man kann nicht sagen, aha, es ist nach der Menopause häufiger und dann überholen wieder die Männer. Ja. Also es ist wirklich...
Hat es mit den Hormonen zu tun?
Genau, also es hat natürlich unter anderem damit zu tun, weil die Frauen eigentlich durchschnittlich eine höhere Lebenserwartung haben.
Ganz vergessen.
Aber es hat mit den Hormonen zu tun, genau. Und mit den weiblichen Sexualhormonen. Es gibt nämlich Studien, die gezeigt haben, dass eben so Östrogen sehr positive Effekte auf die Nervenzellen. Und jetzt hat man vor allem Sorge, dass ein früher Verlust von Östrogen, also in dem Sinn eben eine frühe Menopause oder eine vorzeitige Menopause, dass sich das negativ eben auswirken könnte und das Demenzrisiko erhöhen könnte bei diesen Frauen.
Und dort muss man vielleicht noch einmal repetieren, was heisst das, zu frühe Menopause? Man hat gesehen, also das ist wie wenn du unter 45, gell, die letzte Blutung hast. Und nachher gibt es noch die, die eine prämature Ovarialinsuffizienz haben, die unter 40-jährig schon ihre letzte Mens haben. Und bei denen hat man jetzt eben gesehen, dass es ein erhöhtes Demenzrisiko gibt. Also das ist eine wirklich umfangreiche Studie, nicht einfach nur so eine, die mal gemacht ist. Wirklich umfangreich. Und in diesen Fällen sieht man wirklich eine klare Richtung. Es braucht aber natürlich noch mehr Daten, um das wirklich zu beweisen.
Genau, man sieht eine Tendenz sicher, aber es ist noch nicht so evidence-based, wie man es gerne hat. Also man kann sagen, es ist definitiv so. Mhm. Aber man sieht eben so eine, und es reicht eigentlich schon, dass man kann sagen, die Frauen, dann muss man sicher Hormone setzen oder so erzählen.
Ja.
Also von dem, was Mimi ja jetzt uns berichtet hat in der Villa Margarita, kann man ja nicht gerade sagen, sie hat eine Demenz. Also wir haben es gehört, es ist eine aufwendige Diagnose, die über mehrere Stunden und sogar Monate gemacht wird. Und macht dann nach 6 Monaten noch einmal so Tests. Das, was sie erzählt, dass spricht ja einfach für eine leichte Vergesslichkeit, die wir vielleicht beim Stillen schon können oder wie es halt mal geben kann. Hat das mit dem Brain Fog zu tun? Also sie sagt ja, du hast ja schon mehrmals erwähnt, dass man den Nebel im Kopf kann haben in der Perimenopause.
Genau, sie hat jetzt Alter auch dafür. Also für eine Demenz wäre sie viel, viel zu jung. Also es gibt wirklich selten Fälle unter 64-Jährigen. Und das, was sie eben beschreibt, ist wirklich mehr so ein bisschen richtig Brain Fog. Das ist abgeleitet von so ein bisschen vernebelt sein. Der Beginn ist meistens so in der Perimenopause und so die ersten Symptome sind so eben leichte Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten, zum Beispiel beim etwas Lehren oder sich beim Konzentrieren oder eben beim Sachen merken. Aber es gibt noch keine gravierenden Einschränkungen eigentlich im Alltag.
Was man gesehen hat, ist, dass wie du hast mir ein Buch geschenkt zu Weihnachten, das heisst Upgrade für das Hirn.
Also das ist wirklich nicht persönlich.
Nein.
Ja, also, das interessiert euch mega.
Du hast gewusst, dass du mal Erfolg bringst.
Und du bist einfach die Prävention in Person.
Ja, ja, sag es nicht zu früh. Nein, aber was ich dort gelesen habe, ist, dass quasi durch das abnehmende Östrogen die Multitasking-Fähigkeiten ein bisschen verloren gehen. Also das, was wir Frauen uns immer damit brüsten, dass wir das nämlich viel besser können als Männer, mehrere Sachen gleichzeitig machen, das wird mit dem abnehmenden Östrogenspiegel und es hat mit der Synapsenanzahl im Hirn zu tun, das wird schwieriger. Also das heisst, wenn zwei Informationen gleichzeitig kommen, tut das Hirn tut sie auf eine konzentrieren, die wichtigere. Also das heisst, es wird umso wichtiger in dieser Lebensphase, sich eine Strategie zurechtzulegen, für das man die Sachen nicht vergisst. Das ist aber noch nicht krankhaft, das ist physiologisch.
Also das, was ja Mimi als störend und auch subjektiv als sehr besorgniserregend empfindet, also der Brain Fog, das ist ja meistens noch in einer Zeit, wo man ja beruflich noch leistungsfähig sein, vielleicht gestresst ist, also Schlafmangel hat man, höheren Mental Load. Und es ist aber auch so, dass wenn man die Sachen verbessert wie Schlaf und Stress abbaut, dass dann auch die Vergesslichkeit eigentlich besser wird.
Ja, das ist ja so. Also man müsste eigentlich besser managen, das hast du vorhin auch gesagt. Also ein bisschen koordinierter angehen. Aber schlussendlich ist es etwas, wo man, ja, wo im Gegensatz zur Demenz, wo man wirklich verbessern kann. Brain Fog.
Also noch einmal auf Demenz. Also jetzt haben wir den Brain Fog gehabt und Demenz, die hat ja dann gewisse Risikofaktoren aber auch.
Mhm. Genau. Und da gibt es solche, die man nicht beeinflussen kann, nämlich wie das Alter. Das Alter ist eigentlich der grösste Risikofaktor. Aber ich muss auch ganz klar sagen, Alter per se führt nicht zwangsläufig zu einer Demenz. Also nicht jeder Mensch, der älter wird, bekommt es. Aber gleichwohl eben 10%. Also das ist häufig. Es gibt den Faktor Vererbung. Also eben, dann müssen wir immer fragen, gibt es auch Angehörige, die an Demenz erkrankt sind, vielleicht früher einen Start hatten vor einer Demenzerkrankung. Das kann man natürlich auch nicht beeinflussen. Nein, ich glaube, es gibt ja noch so Umweltfaktoren.
Ja, das ist
aber
spannend, dass jetzt gerade, also man hat immer wieder an Umwelttoxinen eigentlich herumgeforscht, was die machen und sind halt immer so multikausale Geschichten. Aber die Feinstaubbelastung gilt jetzt offiziell als Risikofaktor für Demenz.
Mhm. Was auch immer wieder kommt, sind chronische Metallbelastungen im Körper. Unter anderem Quecksilber und Aluminium sind am häufigsten genannt. Wobei nicht ganz erwiesen ist, wie das Aluminium wirklich auch ins Hirn hineinkommt. Also da muss man sicher noch sehr viel mehr forschen. Aber Schwermetallbelastungen, die ja auch zunehmen mit der zunehmenden Umweltverschmutzung, das Zeug landet über unsere Gemüse, meistens in unserem Körper oder über das Trinkwasser, kann eine ursächliche Rolle spielen, aber es ist noch überhaupt nicht...
Macht ja auch Sinn, dass jede Form von Schädigung am Hirngewebe eigentlich kann zu einer Demenz führen, weil es Nervenzellen quasi reduziert. Also ein weiterer Risikofaktor ist ja dann auch das Schädel-Hirntrauma und da geht es ja auch einfach um die Zerstörung durch ein Trauma, also durch einen mehrfachen
Blutverguss oder... Ja,
genau, durch einen Schlaganfall oder durch mehrfache Hirnerschütterung, wo sich dann einfach nicht mehr erholt oder wo dann fehlt. Hirnmasse, die fehlt.
Oder nicht genug gut vernetzt ist. Das ist ja die Kombination.
Das kann man ja dann rückwirkend nicht mehr gross beeinflussen. Gibt es dann auch Risikofaktoren, die man kann beeinflussen kann, wo man wirklich etwas kann beisteuern kann?
Ja, jetzt sind wir gespannt. Preis gehabt. Kennst du solche?
Ja, die gute Nachricht ist, das sind Sachen, die sowieso gut sind, wenn
sind
man die...
immer wieder die gleichen,
immer wieder die gleichen. Also sicher all die Herz-Kreislauf- Risikofaktoren, also Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 sollte man sicher gut behandeln.
Also allgemein Diabetes, es gibt ja sogar, es hat es mal gegeben, dass man sogar bei Alzheimer gesagt hat, es ist eine Diabetesform, also weil Alzheimer-Leute eben, du hast es erwähnt, Bluthochdruck, Adipositas, Zuckerwert, also das metabolische Syndrom meistens eben auch in sich tragen, viele Jahre voran.
Genau, also da sind wir wieder bei der Silent Inflammation, wo im ganzen Körper eine chronische Entzündungsbereitschaft da ist. Das äußert sich dann eben an den Gefäßen. Häufig sieht man, dass erhöhte Cholesterinwerte vorhanden sind.
Genau, das gehört ja auch zum metabolischen Syndrom.
Ja, genau, eigentlich das ganze metabolische Syndrom, das in den Industrieländern zunimmt, hat auch einen Impact auf das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Natürlich auch Rauchen, mangelnde körperliche Aktivität.
Und also nicht Alzheimer, Demenz.
Demenz grundsätzlich.
Also Rauchen und Alkohol sind wir wieder bei den beeinflussbaren Toxinen quasi. Ja.
Genau.
Rauchen und Alkohol, genau. Ja, und ich habe noch wirklich immer wieder, ist das irgendwie beim Lesen aufgefallen oder jetzt auch gestochen, mangelnde kognitive Aktivität, und ich habe mir absolut nichts darum vorstellen und ich weiß nicht, wie es diesen Zuhörerinnen geht.
Fehlende Fantasie.
Oder irgendwie anders, wo es dann geheissen, so zum Beispiel stimulierende geistige Freizeitaktivitäten. Ich denke, was ist denn das, um Gottes Willen? Aber dann habe ich mir ein bisschen mehr drin da. Und das sind so Aktivitäten, also sie sollten vor allem Spass machen, das ist so primär das Wichtigste. Aber es geht schon darum, Sachen, die das Hirn ein bisschen fordern. Also so Rätsel lösen, Sudoku lösen, Spielspiele, also vor allem so auch solche Spiele, die jetzt nicht irgendwie aus Joseph, sondern mehr so Memory oder keine Ahnung. Also es gibt sicher verschiedene Spiele, die die Funktion des Hirns ein bisschen mehr anregen. Hey, und lesen. Und da möchte ich jetzt noch einen lieben Gruß an meine beiden Töchter.
Kind, kannst du mich auch gerade alle Kinder von uns? Nein, Priska, ich nicht.
Lesen ist für das Hirn wie das Cardio-Training für den Körper. Also es ist einfach wahnsinnig aktivierend. Und es ist wichtig.
Es gibt übrigens auch Apps mit Blitzlesen, wo man das Tempo kann. Also es nur noch quasi schnell ein Wort aufpoppt und du gerade kannst sagen, okay. Wie es ist. Und das ist eben auch sehr gut für Sinn.
Sehr gut.
Ja, für Kinder und die älteren Leute.
Genau.
Aber da möchte ich noch ein Beispiel schnell einbringen, das ich so herzig gefunden habe von dem Arzt, eben von der Memory-Klinik, wo man gesagt hat, ja, es ist noch spannend, oder? Es kommen die ganze Palette an Leuten. Also die einen, die du schon im Gang hörst, dass es wahrscheinlich richtige, echte Demenz wird sein. Oder dann ist ein 70-jähriger Sohn gekommen, wo gefunden hat, sein 96-jähriger Vater hat jetzt definitiv Alzheimer. Und du hast gesagt, die mangelnde kognitive Aktivität. Also da ist er durch den Test durchgelaufen und hat überdurchschnittlich gute Werte gehabt. Also er hat überhaupt keine Anzeichen gehabt von einer Demenz. Nur weil seine kognitive Aktivität in der aktiven Zeit so hoch war. Also ein Ingenieur hat so stark verknüpft das Hirn gehabt, dass eigentlich der kleine Verlust im Sohn schon aufgefallen ist und für ihn schon besorgniserregend war, obwohl es weit weg noch war von einer Demenz. Das ist noch spannend.
Also ist auch relativ in dem Fall.
Relativ
zu den Vernetzungen, die man schon
hat. Es kommt wirklich darauf ab, welche Ausgangslage man hat. Also wie der Muskel quasi ist, bis er schrumpft. Wenn er natürlich fest aufgebaut ist, ja, geht es länger, bis man schwach ist. Und das Gleiche ist eigentlich wie im Hirn auch.
Genau.
Was haben wir noch?
Ja, es gibt noch andere Risikofaktoren, nämlich eben wenig soziale Interaktion, also wenig soziale Kontakt. Und da bin ich natürlich mega froh.
Du machst viel Prävention.
Ich mache mega viel Prävention. Das hat mich sehr gefreut. Dann gibt es noch so einen Typ Mensch, der ein mehr, oder Janine, betroffen ist von Demenz.
Ja, das ist, man nennt das Neurotizismus. Also das sind die Charaktere, die sehr stressempfindlich sind, sozial befangen, die Vorurteile haben, sich mit gewissen Leuten nicht abgeben. Tendenziell auch depressiv sind, ängstlich, impulsiv und wütig. Also alles, was man so, ja, vielleicht nicht so lange aushaltet, so ein Neurotiker. Die sind einfach auf Dauer häufig unzufrieden und haben mehr Probleme im Umgang mit Stress. Und ja, die haben dann leider auch ein erhöhtes Risiko für Demenz.
Vielleicht weil sie auch ein bisschen weniger soziale Interaktionen mögen haben.
Oder? Die Stimulation ist nicht so gegeben. Ja. Und Ängstlichkeit hat übrigens auch etwas Schreckhaftigkeit mit der Hirnleistung zu tun, weil du eigentlich aufgrund vom Leben die Erfahrung hast, oder was dich kann verschrecken kann und was dich kann ängstlich machen kann. Und wenn du das nicht kannst ablegen kannst, hast du auch gewisse Verknüpfungen nicht.
Jetzt hat es mir gerade Sprache verschlagen. Nein, Schwerhörigkeit ist auch etwas, geht in die gleiche Richtung. Ja. Also das ist wie eigentlich auch ein fehlender Input über das Ohr, wo im Hirn nachher fehlt. Das haben wir nicht mehr gut gehört im Alter. Darum ist es so wichtig, dass man, auch wenn man das bemerkt, dass man ein Hörgerät wirklich hat und auch trägt, für dass das Hirn an dieser Hirnregion nicht verkümmert.
Genau, wir haben es beim Neurotiker eigentlich schon gehört, Depression ist auch ein Risikofaktor. Ist leider auch bei den Frauen häufiger als bei Männern.
Genau.
Ja, da gibt es auch eine Korrelation. Dann.
Genau, das hat jetzt sehr schön gesagt. Also wenn man kann, sollte man die Risikofaktoren so gut wie möglich vermeiden oder wenn man sie hat, gut behandeln. Und Janine, deine Geschichte vom Altersein mit dem 92-jährigen Vater und dem Sohn, das, was der Vater gemacht hat, das hat einen Namen. Er hat nämlich sich eine hohe kognitive Reserve zugelegt. Und das ist auch wieder das zweite, mega spannend, was ich gelesen habe. Das scheint, dass wenn man eine hohe kognitive Reserve hat, scheint es den negativen Auswirkungen von altersbedingten Veränderungen im Hirn entgegenzuwirken, also dem Alter entgegenzuwirken. Und wie ist das definiert? Oder wie kann man sich so eine hohe kognitive Reserve aneignen? Das wollen wir ja in dem Fall alle. Es ist so definiert durch eine höhere Ausbildung, das Ausüben von einem komplexen und herausfordernden Beruf. Vielleicht auch immer wieder so ein bisschen sich neu orientieren und vielleicht noch mal etwas dazu lernen. Ein hohes soziales Engagement und natürlich regelmäßige kognitive Stimulation. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit den Aktivitäten in Freizeit. Was meint ihr eigentlich? Das ist so eine hohe kognitive Reserve. Hey,
du gibst mir gerade eine ganze Portion Optimismus.
Also, du musst dir auf die Schulter klopfen,
Janine. Hey, vor allem, wenn ich höre, herausfordernden Beruf, doch, soziales Engagement, ja, ich tanze immer für irgendjemanden rum. Ja, komplexe Aufgaben lösen, doch, glaube ich, irgendwie, wenn ich Freizeit habe, dann bin ich auch aktiv. Also, ja.
Und du?
Ich rechne jetzt mit dieser Versprechung.
Gut. Ja, ich glaube, bei mir ist wie, ich habe ja so wie ein, ja, ein Ziel im Leben, ich möchte mich einfach, also nicht nur eins, aber eins Wichtiges ist, ich möchte mich einfach nicht langweilen. Mhm. Und das hat zur Folge, dass ich, ja, auch wenn mir ein Job nicht mehr gefällt, dann wechsle ich. Und ich denke, also ich hoffe mal, dass ich jetzt, das zahle ich auch ein bisschen ein auf das Konto von der kognitiven Reserve.
Sehr gut, also ich stolz auf euch.
Also, und du eigentlich?
Ja. Ja. Also, du gehst so viel in Ausgang, du machst es mit dem sozialen Netzwerk.
Also ich habe jetzt nicht Ausgang mehr, sondern Beruf, aber es ist gleich. Ich will noch mal Gerita, hat jetzt auch noch so gesagt, ja, das ist ja. Schon so herausfordernd. Ja.
Ja.
Gut, also, genau.
Ja, also Frauen in der Postmenopause, wo zusätzlich Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eben ein paar andere Risikofaktoren haben, die haben ein höheres Demenzrisiko. Also das ist bekannt. Und darum müssen wir unbedingt, wie wir jetzt schon ein bisschen angefangen haben, über einen Lifestyle reden, weil dort kann man jetzt wirklich etwas bewirken.
Und eben die Risikofaktoren, die wir vorhin
angesprochen haben. Ja, das metabolische Syndrom eigentlich kann man also, nämlich sehr schön wie übersetzen.
Also, sagen wir mal ein paar Lifestyle.
Ich hätte jetzt gesagt, mediterrane Ernährung ist sicher sehr wichtig und Bewegung.
Mhm. Kaffee sollte nicht hoch sein, aber dort, ich glaube, ist ein bisschen kontrovers da mit dem Kaffee, gell? Also das ist bis zu einem gewissen Grad ist stimulierend und nachher ist
aber Kaffee ist immer wieder ein Objekt von der Untersuchung und beim Kaffee ist es so, es mag recht viel leiden. Es hat sogar positive Effekte. Nimmt so, aber über 6 Tassen gibt es, also bei 6 Tassen gibt es ein Plateau und über 6 Tassen pro Tag, dann die fühlen sich dann auch von negativ auswirken. Kommt natürlich auch darauf ab, hat man Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So jemand wie ich, der so einen tiefen Blutdruck hat, machen wahrscheinlich die 6 Tassen auch weniger, wie jemand, der es halt extrem stimuliert.
Dann und das Gleiche ist auch beim Alkoholkonsum, oder?
Genau. Und Kaffee wirkt, ja, Kaffee, Alkohol, wirkt beides auch auf Gefäße. Mhm. Wir haben gehört, dass es die vaskuläre Demenz gibt. Ja.
Supplement, mein Lieblingsthema. Antioxidantien sind sicher wichtig und Fischkonsum oder Omega-3-Fettsäuren kommen wir dann am Schluss noch dazu.
Ja, Fett macht auch Sinn, weil viel Gewerbe und Zellen bestehen aus Fett. Ja. Das tut man, ist ein essentieller Nährstoff und 60% von der Hirnmasse ist aus Fettanteil. Und was wir vorher noch haben mit dem Alkohol, es passt auch zu den Supplementen. Es ist immer wieder das Resveratrol im Umlauf, auch in den Medien. Es ist ein extrem gutes Antioxidant, das eine Art zellerneuernd und erquickend ist.
Das ist im Rotwein, gell?
Das ist im Rotwein, ja. Und darum vermuten wir, dass auch in den Populationen, wo die Leute sehr alt werden, eben viel soziale Kontakt pflegen im Dorf, dort ist immer auch ein bisschen guter Wein.
Italiener, meinst du jetzt so?
Ja, zum Beispiel mit Sardinien. Genau, aber
oder Sardinien.
Ja, auch in Frankreich ist ja noch ein bisschen widersprüchlich, dass die gar nicht so eine gute Ernährung haben dort in dem Dorf, wo sie so alt werden. Aber die haben Pinot Noir. Pinot Noir ist der Wein, der am meisten Resveratrol drin
hat. Okay, geht aufschreiben. Okay.
Ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen, beim Alkohol ist so ein bisschen beides gut und schlecht.
Ja, und Bewegung, wir haben es oben schon erwähnt. Also wirklich, man sollte immer in Bewegung bleiben und den Körper artgerecht halten. Und meistens bedeutet artgerecht, dass man wirklich mehr in Bewegung hineinkommt. Also nicht nur mehr laufen, sondern wirklich, was haben wir gesagt, bei der Faszienfolge hängen, Spielplätze für Erwachsene sind. Also wir sitzen viel zu viel in Bezug zu dem, was unser Körper eigentlich wie könnte leisten. Also es ist auch gut für Kognition, also für das Gedächtnis.
Ja, und Bewegung tut auch eben Durchblutung, wie du gesagt hast, fördern. Es braucht so ein bisschen eine Offenheit gegenüber, also im Charakter, in der Denkweise und auch gegenüber Bewegung. Genau, das ist sicher ein guter Tipp. Über ein Drittel von allen Demenzfällen sind nämlich mit so Risikofaktoren assoziiert. Die kann man also beeinflussen. Und wenn wir den Blick noch einmal auf die demografische Entwicklung werfen, von dieser alternden, immer älter werdenden Bevölkerung, zeigt, dass das die Risikomodifikation, also das Verändern von diesen Faktoren, ein zentraler Bestandteil wird von der Demenzprävention. Und allgemein, das ist mein politisches Votum, ich bin auch gesundheitspolitisch völlig auf der Schiene, dass man einfach in Zukunft wieder mehr auf Prävention muss setzen, Vorerkrankungen, um die Gesundheitskosten eigentlich zu reduzieren. Und wir haben es vorhin gehört, das metabolische Syndrom, fast jeder Fall kommt das vor. Also immer wieder mit dem Gewicht, dem Bluthochdruck, dem Zucker, dem Cholesterinwert. Also das ist extrem wichtig. Mhm. Bewegung auch. Ja.
Sehr gut zusammengefasst. Merci vielmals.
Kommst du, bevor wir so eine strenge Oberlehrerin
Ja, weil ich muss wirklich streng wirken.
Ja.
Nein, aber ich habe jetzt gedacht, ich gehe noch schnell auf die Frauen, mehr den Fokus nochmal auf die Frau setzen. Und nicht auf das metabolische Syndrom, was ich natürlich auch sehr wichtig bin. Ich bin ganz ihrer Meinung, schon nicht mehr. Aber genau, wir haben gehört, dass jetzt zum Beispiel der Östrogenabfall per se ein Risikofaktor darstellt für die Entwicklung von einer Demenz. Also er hat eine negative Wirkung auf unsere Gefäße. Also Gefäße werden starrer. Es gibt zum Beispiel mehr von diesen Plaques, also von den Verkalkungen. Und Östrogen hat aber auch direkte Wirkung auf die Nervenzellen. Also sie können mit weniger Östrogen weniger gut wachsen und sich neu bilden. Und Östrogen hat eine direkte Wirkung auf die Ausschüttung von Botenstoffen im Hirn, also auf sogenannte Neurotransmitter.
Mhm. Also vor allem Serotonin, gell? Genau. Und auch noch ein paar andere. Ja.
Genau, also angstlösende oder eben so Glückheitsgefühl und so.
Ja. Hey, aber das wäre ja jetzt wirklich eine Steilvorlage oder wirklich, wirklich fast eine, ich würde sagen, es ist doch jetzt logisch, dass man eine menopausale Hormontherapie jetzt machen würde, für all dem entgegenzuwirken. Mhm.
Ja, das ist jetzt ganz ein schwieriges Kapitel in unserem Podcast. Aber nein, ich probiere es möglichst einfach zu darstellen, weil schlussendlich, es ist ja so, es ist noch unbeantwortet, ob eine Hormontherapie die Entwicklung von einer Demenz vorbeugen kann. Es gibt so aktuelle Positionspapers von den besten Menopausengesellschaften der Welt. Und dort wird halt immer noch festgehalten, es gibt noch keine eindeutigen Befunde, wo ich sagen kann, man kann eine Hormontherapie zur Vorbeugung oder sogar zur Behandlung von einer Demenz empfehlen. Also es ist eigentlich so, es hat auch noch zu wenig Evidenz. Achtung.
Ja, aber. Also man kann auch davon ausgehen, unter den aktuell gängigen Erkenntnissen, dass Hormontherapien auch keinen negativen Einfluss haben auf die Entwicklung von einer Demenz.
Sofern sie eben nicht zu spät angefangen werden,
genau.
Oder? Also nicht über 60 erst.
Genau, und bei den Hormonen weiss man, bei den Knochengesundheit, wenn man genug früh anfängt, hat es eine klare Evidenz. Das wirkt sich positiv aus auf den Knochen. Und einfach diese Evidenz hat man bei den Hormonen und der Demenz noch nicht im Sinne der Prävention. Mhm. Also, dass man die kognitive Fähigkeit mit Hormonen erhalten kann. Aber ich möchte auch sagen, ich gehe ja mal Kongress und dort habe ich mal einen Neurobiologen gehört, der eben Versuche gemacht hat, wo sie Neugeborene mit Progesteron behandelt haben. Also im Blutkasten, transdermal, und können so eigentlich belegen, dass die sich kognitiv, also im Nervensystem, dann adäquat entwickeln. Also so, als wären sie ganz normal auf die Welt gekommen, also zum Geburtstermin. Oder die haben auch Versuche gemacht nach einem Shadow-Hirntrauma, also Unfall oder starke Hirnerschütterungen, dass man eben die Neuroprotektion, also den Schutz, kann herstellen von den Nerven mit Hormonen. Aber eben, es hat sich halt nie irgendwie... Das sind halt so Einzelstudien, die es immer gibt. Das heisst nicht, dass sie irgendeinen Weg in die Medizin finden.
Nein, definitiv nicht. Da wird ja auch noch sehr viel geforscht und das ist auch gut so. Eben, es gibt Beobachtungsstudien, die kenne ich auch, wo eben sagen, es gibt sogar so ein Window of Opportunity, auch so beim Herz-Kreislauf, bei der Gefäßerkrankung. Also wenn man eben früh genug startet, in der Perimenopause oder in der frühen Postmenopause, dass es eben wirklich sogar ein niedrigeres Demenzrisiko hat. Aber es ist einfach noch nicht abschließend und ganz klar evidence-based so in diesen in den Empfehlungen bei den, von den Menopausengesellschaften.
Und aber Janine, du hast ja ganz am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Arten von Demenz. Und wenn man jetzt die Art, die auf Gefäßverkalkung geht, dort wird voraussehen. Also für mich ist jetzt wie logisch, also wenn man weiss, dass die Hormonersatztherapie dort einen guten Effekt auf Gefäß hat, im richtigen Moment, bei der richtigen Frau richtig verschrieben, ist eigentlich anzunehmen, dass das später mal eine Wirkung wird können nachweisen. Auch wenn es jetzt so kontrovers ist. Einfach, ja.
Es gibt, also die Alzheimer-Demenz ist einfach die, die noch im Vordergrund ist.
Ja, ja.
Und nicht die vaskuläre Demenz. Ja. Aber klar, wenn man natürlich schon nur eine, ja, zwei, dann sind wir auch der Meinung.
Also summa summarum, man kann, es hat Ansätze, aber es ist immer noch kontrovers diskutiert.
Und grundsätzlich ist es so, wenn jetzt eine Frau bereits an Demenz erkrankt ist, dann macht es auch keinen Sinn mehr, mit einer Hormontherapie zu starten.
Nein, dann wirklich nicht, gemäss aktueller Datenlage. Aber dann, weiss nicht, wenn sie jetzt schon so Vorboten hat oder so Zeichen von einer Demenzerkrankung, kann man irgendetwas geben? So, also ein Pillen oder ein Supplement?
Mimi nimmt Pils.
Nein, wüsste ihr etwas, wo man könnte vielleicht, ja, dass man doch etwas machen könnte. Es gibt kein Medi gegen Demenz, ist klar. Es ist auch, Hormontherapie ist nicht gegen Demenz. Aber gibt es irgendwie Mikronährstoffe?
Ja, da gibt es sogar etwas aus neuester Forschung. Auch riskant zwar das Mikrobiom, also wo man auch Rückschlüsse auf neurologische Erkrankungen allgemein, insbesondere auch Alzheimer-Demenz, kann schliessen. Und zwar aufgrund von der Zusammensetzung des Darm. Dort weißt du noch etwas mehr dazu?
Ja, also das ist wie, jetzt finde ich hochspannend, also dass die ganze Darmflora scheint Impact zu haben auf die Hirngesundheit. Also die vielleicht, ja, der Darm und Hirn wissen wir schon, dass es zusammenhängt. Dort gibt es auch neue Daten zu Demenzen. Was ein bisschen bekannter ist, was häufig eingesetzt wird, ist die Phytomedizin, also Pflanzen, Ginkgo. Wird eingesetzt, kann man auch bei ersten Symptomen wie nehmen. Und nachher haben wir noch ein paar Mikronährstoffe, gell, schon in Lecithin ist beliebt.
Genau, die ganz Antioxidativ-Sparte, dort haben wir schon das Resveratrol aus dem Rotwein gehabt. Das ist auch in der Forschung von der Langlebigkeit immer wieder das, die Substanz, die genannt wird.
Also ist das, kann man das als Pille nehmen? Muss man Rotwein saufen?
Mal, ich würde schon Rotwein saufen, nein.
Du bist eher als ein Pille, ja gut.
Nein, hast noch ein bisschen den sozialen Kontakt.
Das hast du ja aber gut.
Nein, aber das kannst du natürlich pur nehmen, sich nicht dann das, was alles kann aufheben kann. Also es ist jetzt nicht die Wunderpille, aber wir haben ja vorher besprochen, dass wir über die Langlebigkeit dann schon auch noch Erfahrung gemacht und ich es gerne ein bisschen näher beschreiben. Aber es geht eigentlich darum, bei all diesen Substanzen, dass sie die Silent Inflammations, die Priska schon erwähnt hat, die chronisch nicht detektierbaren Entzündungen, die hier überall lodern können, halt mit Antioxidantien kann eindämmen.
Genau.
Und da gibt es noch eine Zuckerform. Wir haben gehört, das kann mit Zuckerstoffwechselstörung zu tun haben. Und dort gibt es Galaktose. Das ist ein einfacher Zucker, der verknüpft ist mit einem anderen Zucker, auch jeder Muttermilch, von jedem Säugetier. Und da ist interessanterweise, braucht er kein Insulin, also der wird speziell von Nervenzellen unvermittelt aufgenommen und kann eben Zellen, die nicht mehr gut aufnehmen können, die Schäden haben,
Insulinresistenz
haben. Genau, die eben resistent sind auf das Andocken vom Insulin, wo dann quasi das Signal nicht mehr gibt, dass Zucker in die Zellen gehen soll. Dann haben die eigentlich innen dran wie Mangel. Die haben einen Mangelzustand, also außen viel, innen wenig. Und die Galaktose kann den Mangel intrazellulär auffangen und die Zellatmung wieder anregen. Mhm. Das sind so die Sachen, die man mit gutem Gewissen kann nennen kann. Und B-Vitamin, die wir gehört haben.
Super.
Ja, jetzt aber die Mimi. Wir können jetzt sagen, dass der Brain Fog bei ihr nichts mit Demenz zu tun hat, sondern mit der Veränderung von ihrer Östrogenkonzentration. Weil Mimi hat ja auch leichte Wechseljahrsbeschwerden beschrieben. Zyklus hat sie schon sehr unregelmäßig. Ja,
genau,
also reden wir sicher nicht von einem Vorstadium von Demenz, sondern von Wechseljahrsbeschwerden.
Mhm.
Mhm. Genau, und ich habe mit dir natürlich auch das besprochen, vorhin, was wir gesehen haben, wegen der Hormontherapie. Und da wir ihr eben wirklich nicht mit voller Sicherheit sagen können, dass man einer Demenz mit der Hormontherapie entgegenwirken kann und sie aktuell auch noch nicht extrem unterwegs sind, aber schwer leidet, möchte sie zuwarten mit Hormontherapie. Sie weiss aber, das habe ich natürlich auch erklärt, dass die Behandlung der Wechseljahrbeschwerden mit der Hormontherapie sich auch positiv auswirken auf Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen. Das heisst, sie wird sich sofort melden, natürlich, wenn die Beschwerden zunehmend sind. Und ja, natürlich ist Mimi auch aufgeklärt worden, dass der Brain Fog, dass das häufig ist und eben auch im Gegensatz zur Demenz auch wieder verschwinden kann.
Du hast ganz am Anfang gesagt, sie hat keine Tiefschlafphase. Ist das für dich noch nicht ein Grund, ihr ein bisschen Progesteron zu empfehlen?
Eigentlich, wenn sie keinen Leidensdruck hat, ja, nicht. Wir können natürlich einfach Progesteron mono, also eigentlich nur Progesteron, auf die Nacht geben. Das haben wir auch schon besprochen. Das fördert den Tiefschlaf wieder. Ja. Und, ja, ja, das wäre ein guter Input.
Aber ja, ich habe noch
sie hat jetzt gar keine Hormone.
Okay, den Brain Fog habe ich schon erlebt und ich tief Eisen hatte. Mhm. Das war nachher super gewesen, nach einer Infusion. Ist das wie weggeblasen gewesen. Wird das auch in die Untersuchung einbezogen?
Mhm. Also klar, ich mache ja immer eigentlich auch so eine aber Hormonstatus, wo nicht unbedingt die weiblichen Hormone abchecken, sondern mehr, eben, was könnte sonst auch noch ähnliche Symptome machen. Und da gehört sicher Vitamin B12-Status und Eisenstatus dazu. Okay. Genau.
Mhm. Aber Mimi hat ja auch gesagt, eben, sie hat, glaube ich, ein bisschen Potenzial, ihren Lifestyle noch zu ändern. Mhm. Die Hose kneifen, glaube ich.
Ja, genau.
Grössenwechsel angesagt.
Ja, wir empfehlen ihr ein Velo statt einem Töffli. und nicht nur eine Schale.
Nein. Genau.
Einmal bis zweimal im Jahr in ein Retreat ist ein bisschen wenig. Ich würde lieber sagen, einmal bis zweimal in der Woche soll sie in das Pilates gehen. Mhm. Und ja, was hast du noch gesagt?
Sie rauchen sollte sie natürlich
nicht. Oh ja, rauchen ist gar nicht gut für Gefäße. Mhm. Das können wir so unterstützen. Und sie soll den Blutdruck im Auge behalten. Einmal reden wir dann noch über den Blutzucker, aber das kommt dann später. Und sie soll ein interessantes Leben führen. Du hast jetzt hier geschrieben, Anja, Sudoku. Gehört das für dich zu einem interessanten Leben? Sie soll mit Sudoku spielen?
Nein, das ist nur so ein einfach das mit
sozialer Kontakt, oder wie?
Einfach sozialer Kontakt und eben Hirn so in eurer Freizeit reaktivieren.
Sorry, ich du so nicht gerne Spiele machen? Kann ich
nicht machen. Ich Spiele.
Mal spielen, aber den möchte ich gerne mit euch machen.
Das ist ja furchtbar.
Ein bisschen rumspielen.
Du musst ja Klavier spielen, aber ich muss Spiele spielen und du kannst Klavier spielen.
Ja, also das ist sowieso, wenn ich nur eine Take-Home-Message habe, ist, lernt ein Instrument, es ist nie zu spät. Du bist, also Klavier hat sich erwiesenermaßen als besonders prophylaktisch erwiesen. Und wenn ihr singt, also ganz gut wäre, wenn ihr in einen Chor geht. Weil dort habt ihr einerseits soziale Aktivität, bloß singen, also selber Musik machen, besonders selber singen, hat eine ganz tolle Wirkung auf die Hirnleistung.
Also lenkt das auch, wenn wir unser Lied singen vor dem Start vom Podcast?
Ja. Aber
das mache ich ja jetzt
regelmässig. Das müssen wir nie vorsingen hier im Podcast.
Ja. Nein, das machen wir natürlich nicht, aber wir singen immer zusammen. Das
ich habe am Samstag bin ich an einem Geburtstag, da hat so ein Imitat Elvis Presley. Das war noch gut gesehen, der hat gespielt. Irgendwann ist er es geahnt, hat er das Mikrofon an und ich erzähle irgendwie die Strophen singen. Ich habe mich dann geweigert.
Love me tender, oder?
Was ja, ist so etwas in dem Stil.
Hey, also, wir schweifen ab. Was geben wir noch der Mimi an Mikronährstoff mit?
Also, wir haben gesagt Omega-3-Fettsäuren. Und zwar ziemlich hoch dosiert. Also 1,5 bis 2 Gramm. Das schafft man fast nur mit einem wirklich hoch dosierte Supplement. Das würde ich geben.
Dann haben wir immer wieder B-Vitamin angesprochen, das B1, B3, aber jetzt in Ihrem Fall würde ich, wie du vorgeschlagen hast, wir machen den B12 Eisenstatus, also da würde ich jetzt Vitamin B12 sicher messen.
Ja. Und das BS gibt das Benfotiamin, also das ist ein B-Vitamin, das eine fettlösliche Stufe ist von dem sonst wasserlöslichen B-Vitamin. Das hat noch, das würde ich jetzt zum Beispiel mal prophylaktisch.
Das ist leider in der Schweiz, also es ist rezeptpflichtig, aber man kommt es über.
Das ist gut.
Ja, weiss, wo.
Und was haben wir noch gesagt?
Also, Ginkgo.
Ginkgo haben wir gesagt. Antioxidantien, hochdosiert.
Genau.
Ist immer gut. Besonders auch bei, eben jetzt im Fall von der Mivi. Mimi.
Monorokt.
Genau. Monorokt. Und Magnesium hat noch gute Wirkung gehabt. Also man hat gesehen, dass beim, bei Demenz häufig ein erniedrigter Magnesiumspiegel in der Hirnflüssigkeit. Das ist doch mir noch interessant. Mhm. Ja, sonst noch, so, das Gute ist, diese Mikronährstoffe, die sind immer sonst noch gut, sei es für die Haut, genau, für die Haare oder für die Nerven. Das ist, ist immer mehrfach positiv.
Was geben wir sonst noch mit heim?
Take-home-Message für alle jetzt. Jetzt
haben wir das Täschchen gepackt. Genau. Was geben wir noch für Tipps mit?
Genau, also noch kurz zusammengefasst. Also Brain Fog, das sind eben Symptome, die meistens im Zusammenhang sind mit anderen Wechseljahrbeschwerden auch, die sich so äußern mit Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder etwas zu erinnern. Und das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Demenz, das ist ganz wichtig. Und auch die kognitiven Beschwerden, wenn es sich so ein bisschen erinnert an eine Demenz, sind auch keine Vorbote, dass man mal an einer Demenz erkrankt. Also das ist extrem wichtig. Und wie schon vorhin gesagt, es gibt auch die Gesellschaften, die menopausalen Gesellschaften, die sagen, es leiden ungefähr 2/3 der Frauen während diesen Wechseljahren an solchen Beschwerden. Also man ist nicht allein, es haben viele.
Also ja.
Wichtig zu wissen. Hm? Mhm. Genau.
Und eine Demenz unter 64 ist ja sehr selten. Allerdings haben wir auch gehört, dass bei Frauen, die früh in die Menopause kommen, also unter 45 Jahren, dass dort die Östrogen den Erhalt der kognitiven Funktion unterstützt und das Demenzrisiko reduziert. Das ist der erwiesene Fall, wo genau, man Hormone kann, genau, einsetzen kann. Bei allen anderen Frauen mit Menopausensymptomen, also über 45, gibt es das Window of Opportunity. Das ist das günstige Zeitfenster, wo man eine Hormontherapie anfangen kann in Bezug auf das Vorbeugen von einer Demenzerkrankung. Gibt es aber zu wenig Evidenz. Also es ist nicht klar, ob es wirklich einen Benefit bringt für die Kognition.
Es wird in Zukunft sicher klarer sein, wenn es noch mehr Daten gibt. Aber genau, was man sicher weiß, ist, dass eben so eine Hormontherapie sicher Teil Risikofaktoren für eine Demenz positiv beeinflussen kann. Also das ist klar,
also wie Beispiel, Diabetes.
Genau, mit weniger Risiko an Diabetes zu erkranken. Man hat auch eine Steigung von der Lebensqualität und somit vielleicht weniger sozialen Rückzug.
Ja. Okay. Genau. Depression hat man weniger, tut weniger auf die Stimmung geschlagen.
Genau.
Also indirekt kann es einen Effekt haben, aber einfach direkt ist nicht nachgewiesen, kann man das so sagen.
Genau. Ja. Noch nicht nachgewiesen, ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Also man kann einfach nicht sagen, ich habe eine Mutter, die an Demenz erkrankt ist und ich bin
jetzt 50
und ich möchte jetzt die Hormone, um das vorbeugen. Also Prävention eben ist eine Hormontherapie nicht. Ja.
Aber dass es die stresst oder die aus einer Depression, aus einem anderen Wechseljahrssymptom, dort könnte man es machen.
Genau, aber einfach allein, das habe ich gemeint. Ja, also, alleinige, nur zu sagen, wie bei Osteoporose, man kann sagen, ich habe ein Risiko für Osteoporose oder meine Mutter und meine Tante und so sind Osteoporose. Das macht Sinn. Auch wenn man keine Wechseljahrbeschwerde hat, die Hormontherapie zu starten, aber so hier nicht.
Also so gerne wir die Hormontherapie haben, in keinem Alter reicht es zur Vorbeugung oder Behandlung vom Rückgang der kognitiven Funktion. Das ist der heutige Stand der Wissenschaft.
Mhm. Es gibt aber dafür andere Faktoren für die Demenzprävention, die wir vorhin gesagt haben, Risikofaktoren vermeiden und das ist mir eigentlich fast das Wichtige, in die kognitive Reserve investieren. Also nicht nur auf das Bankkonto, sondern dort investieren. Das kann sein über das Führen von einem spannenden Leben, bevor das Window of Opportunity im Leben dann irgendwann zugeht. Also in jedem Lebensalter, wenn irgendwie möglich, ein möglichst spannendes, abwechslungsreiches Leben haben, den Körper artgerecht halten, also nicht nur sitzen, sondern bewegen. Und ja, wir können zum Beispiel sagen, kommt an unseren Live-Podcast, da könnt ihr ein bisschen investieren in einen spannenden Abend.
Im August,
im August, genau. Das wäre etwas, ist natürlich jetzt nicht eine direkte Take-Home-Message,
ja, aber indirekt. Reden wir auch noch mal ganz viel über so Sachen, was man kann man sich Gutes tun.
Genau, und Demenzprävention heisst, also man nimmt Risikofaktoren, die man kann beeinflussen kann, selber in die Hand.
Genau. Sehr schön, die zwei.
Das war es wieder.
Ja, jetzt singen wir wieder eins.
Mit Anja Priska und Gianni, nicht mit Tricks und Gags.
Ja.
Und wir sagen ciao zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.